NDR Info. Das Coronavirus Update.
Behandlungsmöglichkeiten, Impfstoffe und Immunitäten. Themen, die bis vor kurzem noch weit weg waren im Alltag der meisten. Jetzt aber durch das neuartige Coronavirus eine große Rolle spielen. Seit der letzten Woche haben wir auch im Norden erste Fälle. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. In diesem Podcast schauen wir zusammen mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, auf das aktuelle Geschehen. Hallo Herr Drosten.
Hallo, guten Tag.
Am Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland fast verdoppelt. Hat Sie das überrascht?
Also ehrlich gesagt, ich habe das erwartet, denn in den Tagen vorher hat sie sich auch jeweils verdoppelt. Und wir sehen da natürlich jetzt überlagernde Effekte. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir schon wirklich alle Fälle detektieren und dementsprechend auch darauf schließen könnten, dass wir hier jetzt eine Exponentialfunktion schon vor uns sehen. Aber natürlich breiten sich die Infektionen in der Bevölkerung im Moment aus. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass besser hingeschaut wird. Also viele große Krankenhäuser zum Beispiel haben eigentlich so jetzt gerade im Moment eine Umstellung gemacht, indem sie sagen, es ist zwar richtig, dass man draußen in der Bevölkerung immer noch fragt, gibt es Kontakt zu einem Cluster oder gab es eine Reise, wenn jemand Symptome hat. Aber für uns hier im internen Gebrauch in unserem Krankenhaus machen wir das jetzt mal so. Wenn jemand kommt für eine Influenza-Diagnostik oder wenn jemand schon auf der Station liegt mit einer Viruspneumonie, unbekannter Herkunft, dann testen wir die einfach alle blind jetzt mal mit auf das neue Virus, weil wir das im Labor können. So macht das zum Beispiel die Charité, das weiß ich, da bin ich ja selber zuständig, aber es machen auch andere große Kliniken so, ich weiß das von Kollegen. Und das führt jetzt auch zur Entdeckung von solchen Fällen. Es ist beispielsweise so, dass ein Fall in Süddeutschland auf diese Art entdeckt wurde, von dem ich weiß, und auch hier bei uns ein Fall, und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr solche Dinge jetzt passieren, also noch mehr solche Fälle im Prinzip als Beifang erwischt werden.
Gibt es einen Fall, der Sie überrascht hat, richtig?
Oh, da muss ich jetzt mal einen kleinen Moment nachdenken. Überrascht, ja, mich haben Fälle überrascht. Am Anfang natürlich haben mich alle diese Fälle überrascht, bei denen keine bekannte Kontaktanamnese mehr zu rekonstruieren war, die dann also eben doch in Umgebungsuntersuchungen plötzlich auftauchten. Wir sind jetzt gerade dabei, überhaupt zu sequenzieren, und da erlebt man auch Überraschungen. Ich war am Anfang etwas von den Socken, als ich gesehen habe, dass die Sequenz eines Patienten aus Baden-Württemberg Merkmale aufweist, die auch die Patienten aus München in ihren Virussequenzen hatten. Und da musste ich mich doch mal ganz genau hinsetzen und mir auch mal eine kleine Auszeit nehmen und mal 2 Stunden nicht ans Telefon gehen, um zu verstehen, was da los ist. Denn es lag natürlich irgendwo im Raum, ob vielleicht das Münchner Virus doch weiter übertragen wurde. Aber wenn man sich das Genom dann genau anschaut, dann sieht man, dass zusätzlich zu 3 einzigartigen Stellen im Genom, die man sonst nur im Münchner Virus findet, noch 5 weitere in dem italienischen Virus sind. Also das ist ein aus Italien direkt importiertes Virus, die nicht in dem Münchner Virus vorkommen. Also die Mehrheit der einzigartigen Merkmale sind nicht münchenspezifisch, sodass ich denke, dass das Münchner Virus und dieses Virus eher aus einer gemeinsamen, aber nicht bisher sequenzierten chinesischen Quelle kommt. Und eine Quelle heißt also ein lokaler Ausbruch. Könnte zum Beispiel ein lokaler Ausbruch in Shanghai sein, wo das Münchner Virus herstammt, beziehungsweise Wuhan nach Shanghai importiert und dann, dass dort dieses Virus heil geblieben ist. Also Sie sehen, es wird da schon kompliziert.
Das klingt so ein bisschen nach Detektivarbeit. Warum ist das so wichtig herauszufinden, wo die Viren herkommen oder was für einen Stamm sie haben?
Im Moment können wir daraus viele Dinge ableiten. Während wir jetzt in der Importierungsphase noch sind, also wo wir die meisten Viren immer noch eingeschleppt bekommen, können wir hier in Deutschland etwas leisten, das Kollegen in anderen Ländern vielleicht nicht so gut leisten können, nämlich online die Viren zu sequenzieren. Also wir haben beispielsweise schon mehrere importierte Fälle aus dem Iran und wir sequenzieren jetzt in diesen ersten Tagen der Woche diese deutschen aus dem Iran importierten Fälle. Ich hoffe, dass die Kollegen mir alle das Virus schicken. Ich habe die alle kontaktiert und habe von einigen noch keine Antwort, aber ich denke, die werden mir das schicken. Mhm. Und dann können wir eben sagen, was im Iran eigentlich für ein Virus verbreitet ist, ob das eine spezielle Klade ist, also eine spezielle Gruppe von Viren, genetisch unterscheidbare Gruppe. Denn wir haben aus dem Iran noch keine einzige Sequenz gesehen. Und das liegt daran, dass vielleicht dort die Kapazitäten nicht bestehen. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, wird dieses Virus vielleicht im Mittleren Osten weiterverbreitet? Und der Beweis dafür wäre, dass man in anderen Ländern des Mittleren Ostens dann ein Iran-typisches Virus findet. Vielleicht sogar in Afrika. Das wäre das für die Weltgesundheit relevanteste, dass man fragt, wird eigentlich nach Afrika in allererster Linie aus den vielen dort tätigen chinesischen Arbeitern ein Virus importiert nach Afrika? Oder ist es vielleicht eher die enge Verbindung des Mittleren Ostens mit Afrika? Und das beantwortet sich im Zweifelsfall an der Frage, hier in Afrika, wo jetzt der Ausbruch losgeht, finden wir hier eigentlich iranische oder chinesische Viren?
Warum müssen wir das wissen?
Das hat verschiedene Aspekte. Also Sie sehen beispielsweise ja jetzt schon am Beispiel China, dass auf der internationalen Ebene zum Teil auch auf einer diplomatischen Ebene bestimmte, ja, sagen wir mal, Bewertungen erfolgen, ob irgendein Land irgendetwas gut gemacht hat oder nicht. Und da ist mir doch immer wohler, wenn es eine gewisse wissenschaftliche Evidenz gibt, dass das überhaupt stimmt. Also woher zum Beispiel bestimmte Importe kommen. Dann sind es aber auch medizinische Fragen. Zum Beispiel müssen wir erwarten, dass die Viren, die ja jetzt voneinander getrennt sind, also das Virus, das jetzt im Iran offenbar grassiert und das Virus, das immer noch in China ist und sich schon zersplittert hat in Untergruppen, und das Virus in Italien, das sich dort auch erstmal so weiterentwickelt, und das Virus in USA, und wir können das so weitermachen, die sind ja jetzt miteinander nicht mehr verbunden und die werden sich jetzt jeweils in ihrer eigenen Evolution weiterentwickeln, und einige von denen mögen sich vielleicht mehr an den Menschen anpassen, andere mögen vielleicht sogar sich abschwächen in ihrer Evolution, ob es dem Virus nützt oder nicht, aber sowas passiert. Und alle diese Dinge werden uns später helfen zu verstehen, wie eigentlich so eine weitere Entwicklung einer Pandemie sein kann. Und insbesondere die Analyse der Diversität der Viren erlaubt es uns auch, mathematische Ableitungen zu machen, an denen man Ausbreitungsgeschwindigkeiten in einer anderen Art und Weise nachweisen kann als durch reines Zählen von Patienten.
Wenn wir nach Deutschland nochmal zurückkommen, wir haben jetzt eine Verdopplung an einem Wochenende gehabt, der Zahlen, der Infektionszahlen. Wenn Sie jetzt hochrechnen würden oder wenn Sie jetzt genau hingucken würden, was glauben Sie, wie schnell wird sich das Virus in Deutschland weiter ausbreiten?
Ja, das ist hier im Prinzip der große Blumentopf. Also das ist die wichtige Frage, die sich gerade stellt in der epidemiologischen Vorbewertung der Situation. Und das ist ganz schwer nur zu beantworten. Denn das müsste man wirklich in äußersten Details modellieren, und solche Modellrechnungen sind immer mit ganz großen Fehlern behaftet. Es gibt verschiedene Ansätze, sich an dieses Problem ranzutasten, und wir können beispielsweise rechnen über, also es ist ein relativ einfacher Rechenweg, über so etwas wie eine Attack Rate, also die Frage, wie viele von den Infizierbaren, von den Kontakten eines bekannten bestätigten Falls, sind nach 2 Wochen eigentlich dann infiziert. Also eine direkte aufsuchende Untersuchung. Und da können wir solche Zahlen, die wir dann erheben, mal nehmen und sie vergleichen mit Erfahrungswerten aus anderen Pandemien, also zum Beispiel aus Influenza-Pandemien. Das hilft uns schon weiter. Das ist, muss ich gleich dazu sagen, das ist kein mathematisch direkter Weg. Es gibt mathematisch direkte Wege, sowas zu erfassen, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, in dieser jetzigen frühen Phase sowas anzuwenden, und da kommen große Fehler bei raus und das hört sich dann immer alles so absolut an. Und ich finde es eigentlich viel besser und ehrlicher zu sagen, wir wissen das nicht genau, aber wir können mal eine Zahl schätzen und die können wir dann mal vergleichen mit einer alten Influenza-Pandemie. Und die Zahl, die wir schätzen können, ist, dass wir eine sogenannte sekundäre Attack Rate von ungefähr 5 bis 10 bis vielleicht 15% haben. Das basiert, wie gesagt, einfach darauf, dass man sagt, hier ist ein Infizierter und hier sind seine Kontakte. Und jetzt zählen wir nach 2 Wochen, wie viel von den Kontakten wurden infiziert, sind dann krank geworden. Und das machen wir nicht nur bei einem Patienten, sondern bei einer ganzen Gruppe von Patienten und bei einer anderen Gruppe von Patienten. Und wir sollten das natürlich möglichst machen in Situationen, die auch einer deutschen Situation vielleicht entsprechen. Und da gibt es eben inzwischen so ein paar Werte. Da gehören beispielsweise die Münchner Patienten dazu, die man da zu Buche schlagen lassen kann. Aber es gehören auch ein paar Berichtsteile aus dem jetzigen WHO-Besuchsbericht in China dazu, die ich mir da auch anschaue. Und ich sehe daraus einfach, dass in bestimmten Ausbruchssituationen, die so einem normalen Alltagsbetrieb vielleicht entsprechen, wir mit 5% oder 5% sehen, aber das sind immer Kombinationen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, also diese Zahlen alle aufzuschreiben, und Public Health Interventionen. Also gleichzeitig zu sagen, ich schreibe hier nicht nur eine Liste, sondern ich sage auch den Infizierten ab jetzt Heimisolation. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Studie mache, stoppe ich sie auch oder stoppe die Beobachtung, denn dann hört ja die Übertragung auf. Und deshalb haben diese erkannten Fälle immer meistens kein vollständiges Infektionspotenzial. Und deswegen muss man diese Zahl etwas erhöhen. Man kann sich sogar ausrechnen, ob man sie zum Beispiel verdoppeln soll, weil der Kontaktpatient am Anfang nur die Hälfte der Infektionszeit frei ohne Isolation war. Also solche Dinge kann man mitrechnen. Und auf der Basis solcher Zahlen schätze ich für mich im Moment eine sekundäre Attack Rate von ungefähr 10%. Das kann wirklich 5% drüber oder drunter liegen. Aber ich glaube nicht, dass sie, wie in einigen Berichten, bei 2% liegt. Und so, jetzt, also sagen wir 10% oder 12% von mir aus, das wäre mein Bauchgefühl. Und jetzt nehmen wir uns einfach im Vergleich eine Influenza-Pandemie und da sehen wir, das sind dann eher Zahlen von so ja, 25-30%. Und damit hoffe ich, dass vielleicht dieses Virus sich jetzt am Anfang langsamer verbreitet als eine Influenza-Pandemie.
Jetzt gibt es aber auch Zahlen, die sagen, dass eine Infizierung von 60-70% der Bevölkerung möglich ist. Was ist das für eine Schätzung oder Zahl?
Ja, jetzt wird's verwirrend. Das hat nämlich damit nichts zu tun. Also es ist so, dass wir können diesen Wert von 60-70% auf zwei Weisen erreichen. Das erste wäre vielleicht auch eine etwas kompliziertere Art, aber es ist in diesem Fall die mathematische Herleitung auch relativ leicht zu erklären. Nehmen wir mal an, diese Erkrankung hat eine R0 von 3, was ungefähr stimmt. Also R0 ist die Basisreproduktionsziffer. Die Frage, wie viele Patienten infiziert ein Infizierter? Egal wie viele Kontakte er hat, das ist also ein Durchschnittswert. Das gilt für alle Kontaktcluster, also das gilt für ein theoretisches mittleres Kontaktcluster. Und wir müssen nicht wissen, wie viele das sind, sondern wir beobachten nur, was kommt aus einer Infektion nach 2 Wochen raus. Kann man Fälle zählen oder man kann auch auswerten, wie Viren übertragen werden, aber Fälle zählen reicht. So, und dann sehen wir bei dieser Erkrankung diese Zahl, die wird geschätzt von verschiedenen Autoren und in verschiedenen Studiensituationen, aber für dieses Virus von 2,5 bis 3,5 oder es gibt sogar noch etwas höhere Schätzungen. Aber sagen wir mal, mein Bauchgefühl ist, dass das bei 3 liegt oder sogar knapp drunter. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, ein Patient infiziert in der nächsten Generation 3 neue Patienten. Also wir haben heute 10 Fälle, dann haben wir in ein paar Tagen, also einer Woche oder so, haben wir dann die alten 10 und die neuen 30 noch dazu. Dann sind es schon 40. Sie verstehen, das Ganze steigt sehr schnell an. Ja. Trotzdem wissen wir nicht, wie wir jetzt weiterkommen mit dieser Zahl von 60%, 70%. Und dazu müssen wir erstmal uns klar machen, diese 60-70%, das ist eigentlich nur eine Zahl, die sagt, wann ist die Pandemie vorbei? Denn das Virus wird sich auch nach der Pandemie schleichend weiter verbreiten. Das wird ein endemisches Virus sein. Und es wird so sein, dass alle, praktisch alle, sich mit diesem Virus irgendwann infizieren. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, wie lange dauert die Pandemie? Und die Pandemie an sich ist also eine relativ ungestoppte Verbreitung. die nicht durch Immunität gestoppt wird, sondern einfach nur durch Mangel an Übertragungsgelegenheiten, die das Virus nutzen kann. Und es gibt eine Möglichkeit, das zu stoppen, und das ist Immunität aufzubauen. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, was liegt da eigentlich zahlenmäßig zugrunde? Jetzt kommen wir wieder zurück zu der 3. Also einer infiziert in der nächsten Generation 3 neue, und wir haben gerade uns schon mal klar gemacht, das führt zu einer ziemlichen Ausdehnung der Fallzahl in kurzer Zeit. Wenn wir uns aber jetzt vorstellen oder die Frage andersrum stellen, müssen wir fragen, wie viele brauchen wir denn, damit so eine Epidemie überhaupt bleibt, damit das nicht totläuft? Und die Antwort ist total einfach. Wir brauchen eine R0 von 1.
Okay.
Wenn einer diese Woche einen infiziert, der in der nächsten Woche krank ist, und dieser infiziert wieder einen, der ist in der übernächsten Woche krank und so weiter, dann bleibt über die Zeit die Fallzahl konstant, aber die Krankheit bleibt. Ist klar, oder?
Ja, das ist zu verstehen.
Genau. Wenn die Zahl unter 1 rutscht, dann wird die Krankheit totlaufen. So einfach ist das. Und Sie sehen natürlich, das sind grobe Denkmodelle, das sind Vereinfachungen, Populationen sind komplizierter, aber zur Kompliziertheit kommen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal bei der einfachen Sache. Also wir merken uns, wir müssen eine R0 von 1 oder niedriger haben, damit das Ganze zum Stillstand kommt. Und jetzt ist die Frage, was kann denn in so einer Population eine einschneidende Veränderung sein, die zu einer Absenkung so einer Konstante wie der R0 führt? Und die Antwort hier ist auch wieder relativ einfach, Immunität. Und jetzt rechnen wir kurz. Wenn wir also eine R0 von 3 haben und wir wollen auf eine R0 von 1, dann müssen wir ja 2 abziehen. 2 von 3 müssen wir abziehen. 2 von 3 Infektionen dürfen nicht stattfinden. Mit anderen Worten, 2 von 3 Patienten müssen immun sein. Richtig?
Genau.
Kann man dem folgen? Ja.
Kann man.
2 von 3, 2 Drittel, das können wir gerade noch im Kopf ausrechnen, 66%. Daher kommt die Zahl.
Das heißt, je mehr Menschen sozusagen infiziert waren oder sind, desto immuner sind alle?
Ja, genau. Und irgendwann sind 66% der Bevölkerung immun. Das heißt, bei 2 von 3 Übertragungsversuchen des Virus beißt das Virus auf Granit. Denn der Patient, dem das Virus da gerade in den Rachen gehüpft ist, ist schon immun.
Und das ist dann die sogenannte Herdenimmunität?
Das ist die Populations- oder Herdenimmunität, genau. Und diese einfache Überlegung führt eben dazu, dass ich sage, es kommt drauf an, also ob wir ein Problem kriegen, kommt eigentlich nur darauf an, wie lange es dauert, bis 70% der Bevölkerung infiziert sind. Wenn das 2 Jahre dauert, haben wir kein großes Problem. Wenn das aber nur 1 Jahr dauert, dann haben wir ein Problem. Also was jetzt ein Problem ist und was dahinter dann wieder für Berechnungen liegen, das muss man auch nochmal separat besprechen. Aber diese Aussage, die viel in den Medien jetzt übers Wochenende zitiert wurde, die basiert auf so einer glasklaren Überlegung. Und das ist so, dass diese Zahl bei einer R0 von 3, dass wir 66% Immune brauchen, die kann man jetzt in den Details an allen Ecken und Enden diskutieren und korrigieren. Aber das ist natürlich trotzdem immer jetzt am Anfang der Kern einer Schätzgrundlage. Und die muss man nun mal anlegen, um überhaupt zu erklären, auf welcher Basis man seine Aussagen trifft und seine Zahlen schätzt.
Damit würde sich ja auch erklären, Sie haben in der letzten Woche am Freitag bei meiner Kollegin Corinna Hennig gesagt, dass Sie sich jetzt keine Sorgen machen, sondern erst in einem Jahr gucken müssen, wie wir dann aufgestellt sind.
Die Frage ist natürlich, welche Kapazitäten haben wir? Was kann das Gesundheitssystem wegstecken? Und das ist ja genau die Überlegung bei dieser Pandemie. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Der Einzelne muss sich nicht überlegen, dass er demnächst stirbt. Das wird nicht passieren. Das wird nur mit der allerkleinsten Wahrscheinlichkeit passieren. Es geht hier nicht um Überlegungen des Einzelnen. Es geht hier, um es vielleicht mal so ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben, nicht um Egoismen, sondern es geht hier um die Gesellschaft und um unser Medizinsystem. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, es wird schlimm werden, wenn ich so etwas sage, dann meine ich damit, es wird schon ziemlich schlimm sein, wenn unsere Kapazitäten sich erschöpfen. Also wenn wir so viele Patienten haben, die alle ein mildes Problem haben, dass wir dann an der Spitze dieser Pyramide eben auch mehr Patienten haben, die ein schlimmes Problem haben und die ein Intensivbett brauchen, beispielsweise im Krankenhaus. Und wo die Krankenhäuser dann Probleme haben, denen eine volle Behandlung noch zu bieten, weil es einfach zu viele sind. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, ich sag jetzt nicht, wie wir aufgestellt sind, sondern ich muss leider die Frage zurückgeben, in welcher Zeit wollen Sie es von mir hören? Ich muss sagen, wenn es in 2 Jahren sich abspielt, ist es kein großes Problem. Es ist immer noch ein Problem, aber wir werden damit gut umgehen können im Medizinsystem. Aber wenn es in einem Jahr passiert, dann wird es eben erschöpfend für bestimmte Kapazitäten.
Für die Krankenhäuser, für die Hausärzte.
Für alle diese Strukturen. Und es wird umso erschöpfender, je mehr sich diese Strukturen nicht jetzt schon darauf einstellen. Und das ist genau der Punkt. Also wir haben im Moment eine gute Situation in dem Sinne, dass wir schon ganz früh merken, dass dieses Virus jetzt unser Land hier betreten hat und sich anfängt zu verbreiten und dass wir das jetzt schon wissen. Jetzt ist die Frage, was wir draus machen. Wir haben jetzt eben nicht nur diese Gelegenheit, sondern wir haben auch wirklich die Chance, jetzt die Zeit zu gewinnen, die wir brauchen, um das lang zu verschieben. Relativ lang, also viele Monate. Das sind natürlich auch wieder nur Bauchgefühlschätzungen, aber es kommt eben jetzt etwas zusammen, das ist diese frühe Erkenntnis und dann aber auch gleichzeitig, dass jetzt das Frühjahr und die wärmeren Temperaturen kommen. Das wird uns helfen. Die Fälle werden sich vermehren, aber die zunehmende Trockenheit, mehr das Messensein, die UV-Strahlung werden auch mit großer Wahrscheinlichkeit die Übertragungsereignisse verringern und seltener machen.
Und kann es denn sein, dass wir in einem Jahr auch schon einen Impfstoff haben und das Problem damit kleiner wird?
In einem Jahr von jetzt, also da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube eher im nächsten Sommer. Aber ich will da auch nicht sagen, dass ich da der absolute Insider bin. Also an der Stelle gebe ich auch Dinge wieder, die mir Leute sagen, die absolute Insider sind. Die sagen mir eben eher nächsten Sommer, also 21.
Warum ist es denn so schwer, einen Impfstoff zu entwickeln?
Ach ja, Impfstoffentwicklung ist eigentlich heute technisch sehr, sehr entwickelt. Und also im Labor meine ich damit jetzt. Und heutzutage haben wir auch eine höhere Akzeptanz für hochtechnisierte Möglichkeiten, die wir in der Impfstoffentwicklung haben. Also wir haben weniger diesen Reflex, das ist aber ein gentechnisch veränderter Organismus, den darf man doch nicht verimpfen. Heutzutage seit Ebola, der Erfahrung, die man da mit so einem gentechnisch veränderten Impfstoff gemacht hat, sehen die regulativen Behörden das viel großzügiger. Und solche hochtechnischen Impfmöglichkeiten müssen wir auch benutzen. Und es ist relativ einfach, muss man sagen, im Labor Impfstoffe zu machen, weil wir für das SARS-Virus schon einige Erfahrungen haben. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, was dann kommt und was es dann so langsam macht. Und es ist ja so, man hat ja jetzt in den amerikanischen Medien zum Beispiel schon die ersten Erfolgsmeldungen. Impfstoff wird für die erste Studie nächste Woche ausgeliefert von Biotech-Firma so und so. Das heißt aber nicht viel. Also dieses biotechnologische Entwickeln eines Impfstoffkandidaten, das ist vielfach jetzt schon sehr weit fortgeschritten, aber dann kommen eben die Zulassungsstudien. Und das heißt, man muss erst im Tierversuch zeigen, dass das erstens nicht die Tiere beeinträchtigt, dass das eine Wirkung hat, dass der Impfstoff an sich nicht giftig ist, also nicht abgesehen von der Tatsache, dass da Viruskomponenten drin sind, die das Immunsystem stimulieren, sind ja einfach chemische Komponenten da drin. Da muss man zeigen, dass es nicht giftig ist und so weiter. Dann muss man eine erste klinische Erprobung im Menschen machen. Da geht es nur um die Frage, kleine Gruppe kriegt den Impfstoff, ist der gut verträglich? Man fragt gar nicht, ob der wirkt. Nächste Phase ist dann zusätzlich eine größere Gruppe und die Frage, ob der auch wirkt, im Sinne von, kommen denn Antikörper hoch oder kommen zelluläre Immunantworten hoch? Also gibt es sogenannte Korrelate von Protektion, von Schutz im Labor nachweisbar? Und dann kämen die weiteren Phasen der klinischen Studie, also große Kohortenstudien, Phase 3, wo man dann auch schon Übergänge hat zu fragen, jetzt sind exponierte Patienten da, haben denn die Gruppen, die jetzt diesen Impfstoff gekriegt haben, eine geringere Rate der Krankheit. Ja. Mhm. Und das ist bis dahin ist so viel Aufwand zu treiben, es dauert so lange, bis man Patienten dann irgendwann auf der Liste hat. Das sind einfach Medizinprozesse, die da laufen müssen, dass sich diese Dinge einfach nicht wirklich beschleunigen lassen.
Und ein Medikament zu entwickeln, ist das möglich als erster Schritt?
Es gibt ein Medikament, das heißt Remdesivir, das ist schon in klinischer Erprobung in China. Das könnte eine erste verfügbare Substanz dann werden. Und weil das schon so weit fortgeschritten ist damit, dass das jetzt schon in einer klinischen Erprobung ist, könnte das etwas schneller gehen. Aber ich kann da die Zeiträume gar nicht einschätzen, weil ich auch im Moment nicht genau weiß, wie diese klinischen Studien laufen, wie der Fortschritt ist, wie das Zufügen von Patienten zu der Studie läuft. Da hat es also noch keine Veröffentlichungen drüber gegeben.
Uns erreichen ja auch immer ganz viele Fragen auf unserer Mailadresse, nämlich meinefrage@ndr.de. Und ganz häufig wollen die Hörer von uns wissen, wie lange sie nach einer Erkrankung, wenn sie denn irgendwann erkrankt sind, immun sind gegen das Virus. Kann man sowas sagen? Gibt es da schon Studien dazu?
Also Coronaviren hinterlassen eine flüchtige Immunität und wir haben kaum die Möglichkeit, das direkt zu messen. Wir können nur sagen, auf indirekte Art und Weise, man kann sich alle paar Jahre wieder mit demselben Coronavirus infizieren. Und das ist nicht so wie bei der Influenza, dass das Influenza-Virus sich immer weiter antigenetisch verändert über die Zeit, sondern die Coronaviren sind sehr antigenetisch stabil. Das heißt, die müssen eine relativ flüchtige Populationsimmunität hinterlassen, sonst würden sie sofort aussterben bei dieser antigenetischen Stabilität. Das ist so ein Hinweis, den wir haben. Und eine andere interessante Idee ist, es gab ja ein Coronavirus, das dann verschwunden ist, nämlich das SARS-Virus. Mhm. Und in chinesischen Gruppen von Patienten, die in größerer Zahl mit SARS infiziert wurden, hat man später mal nachgeschaut und nach ungefähr 5 Jahren keine Antikörper mehr nachweisen können, bei Patienten, die vorher Antikörper hatten. Das geht nicht bei einem Erkältungs-Coronavirus. Da haben wir ständig irgendwie so ein bisschen Antikörper und dann mal wieder mehr und dann wieder weniger, dann wieder mehr. Die ganze Bevölkerung hat Antikörper dagegen, weil das ja Erkältungsviren sind. Und jeder infiziert sich immer mal wieder dagegen. Wenn man sich infiziert, Antikörper wieder hoch. Mhm. So, bei SARS war das nicht so. Und da hat man nach 5 Jahren gesehen, die Antikörper sind verschwunden. Es gibt aber Wissenschaftler, die haben noch genauer hingeschaut und haben andere Immunkomponenten als Antikörper gemessen, also zelluläre Immunreaktionen. Und die sind deutlich langlebiger. Also die Antikörper sind nicht die ganze Antwort. Und wir können daraus aber schätzen, dass wir nach 5 Jahren schon einen deutlichen Immunverlust haben und dann nach noch weiteren paar Jahren sicherlich gar nicht mehr immun sind gegen Coronaviren.
Herr Drosten, ich danke Ihnen für heute sehr für das Gespräch. Sie müssen, glaube ich, jetzt wieder ins Labor zurück. Was sind die Fragen, die Sie heute klären müssen?
Oh, jede Menge. Also wir haben den ersten Berliner Fall. Darum müssen wir uns jetzt mal kümmern, laborseitig. Da wird es natürlich Kontaktpatienten dann auch geben. Und wir haben im Moment aus ganz Deutschland Zusendungen bekommen, um zu sequenzieren. Das habe ich ja am Anfang der Sendung mal erklärt. Mhm. So wie wir glauben, dass wir demnächst nicht nur unterscheiden können zwischen einem Virus aus China und Iran, werden wir vielleicht demnächst auch unterscheiden können zwischen einem aus dem einen Bundesland oder dem anderen. Und da werden wir natürlich auch wichtige Erkenntnisse zur lokalen Epidemiologie gewinnen, hoffe ich zumindest.
Bis hierhin herzlichen Dank, Christian Drosten, für Ihre Zeit und Ihre wirklich guten Erklärungen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin nehmen wir sehr gerne Ihre Fragen entgegen unter meinefrage@ndr.de. Und diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de/Corona-Update. Mein Name ist Anja Martini. Ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.
Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.